Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und ich fand die Einleitung von Matthias schon sehr schön mit dem Thema Enttäuschungen. Er hat es schon richtig gut gesagt, dass es einen gibt, der nicht enttäuscht, und der ist Jesus Christus. Enttäuschung ist dann auch, wenn die Täuschung aufhört, wenn ich nicht mehr getäuscht bin und klar sehe und klar auch manche Wege erkenne. Aber Jesus ist es, der eine klare Wahrheit verkündet in eine Welt, die klare Wahrheit braucht. Und der auch klipp und klar sagt, was rettet, nämlich nur er. Und in seiner Liebe hat er das gemacht, und daran gedenken wir an Weihnachten. Und ich finde, so schön bei Jesus ist es auch klar, was er sagt. Menschen suchen heute ihr Glück und sind dann oft enttäuscht, wenn sie es nicht finden. Vielleicht gerade in der Partnerschaft, nicht finden bei der Arbeit oder beim Hobby oder vielleicht auch manchmal in der Gemeinde. Aber Jesus hat uns da auch nie was vorgemacht. Und die Beziehung zu Jesus macht uns eigentlich aus, dass wir uns auch von ihm neu definieren lassen, was bedeutet denn eigentlich Glück? Sei dankbar in allem. Da steht nicht, sei dankbar für alles. Ich bin nicht dankbar für alles, was um mich herum passiert. Aber ich bin dankbar in allem, weil ich weiß, da ist Gott, der mich hält, der mich liebt, der für mich da ist. Oder das Thema Glück. Glückselig wird es von Luther übersetzt, Makarion im Griechischen. Das heißt eigentlich gut dran. Gut dran, der erkannt hat, was wirklich wichtig ist. Gut dran, der erkannt hat, wer wirklich der Herr ist. Und die Frage ist ja, und den müssen wir uns an Weihnachten auch stellen, um was geht es da eigentlich? Es geht um die ganz tiefe Liebe Gottes zu dieser Welt, die er uns auch in Wahrheit gegeben hat. Die ganz tiefe Liebe, die er uns weitergegeben hat. Und ich habe es gestern schon angesprochen, das Wort Liebe müssen wir prägen lassen von Gott selbst. Und es kommt eigentlich aus dem christlich-jüdischen Bereich, das Wort Liebe. Es wird heute oft nur leider von Gott getrennt gesehen. Dann wird es aber schwer, weil dann geht es wieder um Sympathien und Chemie. Das steht so in der Bibel nicht. Heute hält man die römisch-griechische Kultur gerne so hoch, aber das war eine kalte Welt. Da wurden Menschen zum Sterben ausgesetzt, Kranke, manchmal auch Kinder in der eigenen Familie, wenn man eben ihnen überdrüssig war und keinen zusätzlichen Esser brauchen konnte, konnte der Vater des Hauses entscheiden, ob das Kind leben darf oder nicht. Und da gab es Plätze, wo man die Kinder ausgesetzt hat. In Rom gab es 3 Stück. Interessant nochmal für christliche Botschaft zum Thema Liebe. Die Christen, die erste Gemeinde, hat sich um diese Kinder bemüht. Sind dorthin gegangen, haben die Kinder aufgesammelt und erzogen. Aber das ist frühe Kirchengeschichte. Wir haben an Weihnachten eine wahnsinnig schöne, hoffnungsvolle Geschichte der Liebe. Und darum ist Weihnachten auch Hoffnung. Und vielleicht bist du heute hierher gekommen oder gerade daheim ohne Hoffnung. Wie geht das denn weiter? Man drückt vielleicht auch manche Dinge weg, so über Weihnachten. Es ist ja alles gut. Wir wollen ja auch zusammen schön feiern. Aber es ist diese Liebe Gottes, die uns jetzt gerade ruft und ermutigt zum liebevollen Handeln, nämlich so zu leben, wie Gott es möchte. Und er hat in seiner Liebe uns wunderbare Dinge mitgegeben, sein Wort. Und ich möchte heute Morgen mit euch an diesem Weihnachtsgottesdienst einfach mal über das Thema Liebe sprechen und wie Gott Liebe sieht und wie er sie gelebt hat. Und dazu dürfen wir Römer 5 aufschlagen, Römer 5, 1 bis 11. Römer 5, 1 bis 11, der berühmte Römerbrief des Paulus. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben. Denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ein wunderbarer Kontext, wo sich dieser Text auch grundsätzlich bewegt. In dem Kapitel davor geht es um Abraham. Und ich finde es so schön, in Römer 4, 17, da steht so schön, und das Nichtseiende ruft er, wie es da wäre. Und da geht es um Abraham. Und wir reden da mal über die Liebe Gottes. Als Abraham da auserhält wurde, war er das Nichtseiende. Er hat Gott einfach geglaubt. Das ist ein Beziehungswort. Er hat ihm vertraut. Und da sind oft manche Vorstellungen dabei, da kann man auch manchmal enttäuscht werden, wenn man jemand vertraut und es wird missbraucht. Aber Abraham hat Gott vertraut. Was ich so schön finde, dass Gott dieses Nichtseiende ruft. Also jemand, der nichts ist, im geistlichen Sinne. Abraham hatte viele Rinder und viele Tiere, das war zu der Zeit ein hoher Reichtum. Aber er ruft jemand an, der nichts ist geistlich. Und so fängt es auch bei Gott an. Er ruft das, was nicht ist. Und vielleicht ist es manchmal unser Problem heutzutage, was bin ich nicht, was kann ich nicht, ich bin doch nichts. Du bist nicht klug, Gott ist es. Du bist nicht geistlich genug, Gott ist es voll und ganz. Du kannst es nicht, Gott kann alles. Du bist zu alt, Gott ist wunderbar jung. Du bist zu jung, Gott war schon immer. Gott ist all das, was wir nicht sind, und das hebräische El Shaddai heißt eigentlich übersetzt, Gott ist genug, das ist der Gott der Berge. Und er ist genug. Und das hört sich erstmal so schmälernd an in der Liebe Gottes. Das ist genug, das mehr brauche ich nicht. Aber genau das ist die Grundaussage. Ich brauche nicht mehr als Gott in meinem Leben, als Jesus Christus, als mein Erlöser. Er ist genug. Und darum fängt dieser Text auch an. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, gerechtfertigt. Das ist übrigens hier ein juristischer Begriff. Paulus arbeitet sehr viel mit juristischen Begriffen. Mir hat ja auch mal ein Jurist gesagt, das ist ja wie ein Prozess, der Römerbrief, wo jeder vor Gericht steht und am Ende erkennt, ohne Gott gibt es keine Rechtfertigung. Und Paulus benutzt dieses Wort und sagt, wir sind aus Glauben, aus Beziehung. Warum? Wir lesen es dann noch, weil er es möglich gemacht hat in seiner Liebe. Ich kann für Gott nichts tun. Ich kann auch mich nicht rechtfertigen vor Gott. Was will ich denn machen? Noch länger predigen? Keine Angst. Oder noch mehr in der Bibel lesen, noch mehr beten. Das, was ich tun kann, das, was ich auch geistlich tue, das ist aus der Beziehung heraus zu Jesus möglich, aber nicht, um mich seiner Liebe zu verdienen. Das geht nicht. Und wir sind gerechtfertigt aus dem Glauben. Und das ist das, was ja an Weihnachten passiert. Jesus kam in diese Finsternis, in die Sünde und in dieser Welt, weil er sagt, ich weiß, ihr schafft das nicht. Ihr könnt euch nicht selber rechtfertigen. Ihr könnt Tempel bauen und Prozesse durchführen. Ihr könnt Gottesdienste machen und beten ohne Ende. Ihr schafft das nicht. Und in seiner Liebe kam er. Und gerechtfertigt heißt eigentlich auch, wenn wir den Blick dann auf Jesus Leben sehen, dass wir da am Kreuz hätten hängen sollen. Er war völlig schuldlos. Aber er hat gesagt, ich mache das für dich, weil ich dich liebe. Und ich gehe diesen Weg zu Ende, weil ich dich liebe. Ich habe es gestern schon gesagt, Jesus hätte es ja jederzeit beenden können. 12 Legionen Engel standen bereit. 5000 Stück eine Legion. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat gesagt, ich gehe diesen Weg zu Ende. Darum sind wir gerechtfertigt vor Gott. Aber vor was mussten wir gerechtfertigt werden? Vor was mussten wir gerettet werden? Und da müssen wir auch ehrlich drüber reden. Die Bibel nennt es ganz klar, die Hölle. Ja, es gibt sie. Es gibt eine Hölle. Das beweist uns die Bibel, es belegt uns die Bibel. Die Bibel spricht von Gehenna. Das ist die Hölle im Aramäischen. Und damit war eigentlich das Tal im Norden von Jerusalem gemeint, das Hermontal, wo man früher in dieser Zeit von Jesus Tierkadaver verbrannt hat und wo man ganz früher noch den ganz alten Göttern Baal und dem Moloch Kinderopfer gebracht hat. Es war ein furchtbarer Platz und das beschreibt Jesus als diese Hölle, was es gibt. Wenn wir heute in unsere Welt schauen, bei aller Glückseligkeit, die man anstrebt, aber viele Menschen arbeiten schon daran, dass das hier schon zur Hölle wird. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, vor was wir gerettet werden müssen, vor dem ewigen Feuer, wo Gott sagt, ich möchte euch da retten. Und das ist die gute zentrale Botschaft. Es gibt eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Und da steht es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben. Es ist einfach dieser Schritt, ich glaube ihm. Das Problem für uns ist, wir wollen gerne immer alles erfassen und begreifen. Und wenn ich es nicht begreife, kann es nicht sein. Aber so funktioniert es im Glauben nicht. Es geht im Vertrauen. Darum geht es ja immer um den Status Kind. Ich bin ganz Kind. Ich habe es gestern schon angesprochen. Bin nie der Meister. Und wenn man was von Kindern lernen kann, und man kann sehr viel von Kindern lernen, Kinder vertrauen den Eltern. Die stellen das nicht in Frage, was sie sagen. Noch nicht. Das kommt dann, wenn die berühmte Pubertät, dann, wenn die Eltern schwierig werden. Aber in diesem ersten Moment vertrauen sie einfach. Wenn der Vater oder die Mutter sagt, das ist ein Auto, ist das ein Auto? Da steht es nicht zur Diskussion bereit. Wie sieht es bei uns aus? Vertrauen wir Jesus auch in schwierigen Zeiten in seinen Zusagen? Vertrauen wir ihm, welche Perspektive er uns gibt, dass das Beste noch zum Schluss kommt, zum Thema Ewigkeit? Und dann schreibt es auch Paulus, wir haben Zugang gefunden. Das griechische Wort, was hier benutzt wird, wird eigentlich benutzt für den Zugang im Tempel. Und damit ist ein Bild gezeichnet zu dem damaligen Tempel, der Herodes gebaut hat. In diesem Tempel gab es immer Abgrenzungen. Es gab den Vorhof, da waren die Heiden, dann gab es den nächsten Hof, da durften noch die Frauen hin, dann nur die Männer, dann nur die Priester und dann am Ende war es der hohe Priester, der nur ins Heiligtum durfte. Es war eine Grenze nach der anderen. Epheser 2, haben wir heute schon was Schönes gehört vom Epheser, spricht, dass Gott diese ganzen Zugänge abgebaut hat. Jeder kann kommen. Es gibt da keine Begrenzungen mehr vor dem Zustand Gottes. Um genau zu sein, schreibt Paulus sogar später im Philipperbrief von einem Bürgerrecht im Himmel. Wer glaubt, hat ein Recht im Himmel zu sein, auch hier wieder ein juristischer Begriff. Da kommt noch was und es ist richtig gut. Und ich habe ein Recht darauf, weil Jesus mir das zusagt. Durch die Gnade haben wir Zugang. Und sind wir uns bewusst, gerade an diesem Weihnachtsgottesdienst, was das eigentlich bedeutet für uns und für mein Leben? Ich darf mit Jesus leben. Er ist da, er liebt mich. Er ist treu, er hält mich fest, er ist der, der mich nie verlässt. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er ist der, der zu mir steht, wenn keiner zu mir steht. Er ist der, der sagt, ich halte dich. Und wir erinnern uns, in Jesaja wird es mal so schön angedeutet, ne? Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den klimmenden Dort löscht er nicht aus. Die tiefe Liebe Jesus, der am Boden ist, wird nicht zertreten. Der hoffnungslos ist, wird nicht zerbrochen oder ausgelöscht, sondern aufgerichtet in der Liebe Gottes. Wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Ja, wir dürfen rühmen, nämlich diesen einen Gott. Wir dürfen ihn loben, preisen. Das hebräische Wort für loben und preisen heißt eigentlich bestätigen und bejahen. Ja, du bist mein Gott. Ja, du bist mein Herr. Und gerade bei der Frage, Herr, kann man heute Morgen mal die Frage stellen, was ist denn dein Herr? Deine Sorgen, Ängste, Probleme, Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch manchmal deine Krankheit. Dein Herr ist das, was dich morgens schon beschäftigt, wenn du aufstehst und was dich im Griff hat. Manchmal sind es auch Schuld und Sünde, Bibel ist da ganz klar, und es hat mich im Griff. Manchmal meine Mutlosigkeit, meine Verletzungen. Was hat dich im Griff? Und da ist dieser Gott der Hoffnung, der sagt, das muss nicht so bleiben. Wir haben mit Jesus Christus jemanden, der in eine finstere, sündige Welt kam, als einzige Antwort auf Rettung. Und er kam an Weihnachten und dann ging es weiter ans Kreuz. Und da hat er diese Grundlage geschaffen, damit wir ewiges Leben haben. Aber das geht ja noch weiter. Das Kreuz hat da noch mehr dahinter. Nämlich am Pfingsten kam der Heilige Geist, wo er sagt, ihr könnt jetzt schon euer Leben verändern. Gott ist nicht jemand, der uns vertröstet in die Ewigkeit und sagt, ich weiß, das ist hier alles schwierig und kaum zu ertragen, aber halte durch, sondern in uns lebt. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20 von Paulus, wo er sagt, es ist Veränderung möglich. Und darum kommen wir auch gleich dazu, was hier dann noch kommt im Text. Nämlich aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit, nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in Bedrängnissen, da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Dann kommt ja das, wir rühmen uns Gott, weil er da ist. Und wir können sogar in Bedrängnis nicht für alles dankbar sein, aber in allem dankbar sein, weil Gott da ist, weil er mich festhält. Weil er treu zu seinem Wort steht. Ausharren bringt Bewährung. Ausharren, man merkt schon an dem Wort, das ist Arbeit. Ich möchte euch auch nichts vormachen. Ich würde sagen, ist alles locker. Aber das finden wir in keiner Note, in keinem Buchstaben der Bibel war alles locker. Nicht mal für Jesus Christus, Gott selber. Sondern es ist manchmal dieses Aushalten. Ich halte das aus. Manches griechische Wort benutzt sogar, ich bleibe darunter, unter der Last. In der Hoffnung, im Glauben und im Vertrauen, dass mein Gott bei mir ist, auch in diesem finsteren Tal. Und wenn wir die Psalme lesen, dann lesen wir, dass da Menschen ja ringen. Das sind ja alles Lieder, aber der größte Teil ist es, ehrlich gesagt, ringen mit der Situation, mit gottlosen Menschen, ringen mit der eigenen Krankheit, mit der eigenen Not. Man könnte heute auch sagen, manchmal auch Gejammer. Und das ist so. Das sind auch die Psalme. Die Herausforderung des Lebens, des Alltags. Und da war niemand verschont geblieben. Und am Ende ist es doch Gott, der sagt, ich bin treu und ich stehe zu dir. Aber dieses Ausharren, dieses Drunterbleiben, mit Jesus unter mancher Last bleiben, manches auszuhalten, zu sagen, ich halte die Gemeinschaft aus, ich halte vielleicht auch die Beziehung aus, ich will mich nicht von dir abwenden, weil du mich liebst, das ist so schön, das bringt dann Bewährung. Ich habe mich mal gefragt, wo ich immer am meisten gelernt habe. Schon in der Schule habe ich am meisten gelernt bei den strengsten und unsympathischsten Lehrern. Bei den Nettesten, da habe ich nicht gelernt, weil die sind ja nett, die überprüfen das nicht. Da konnte ich Spickzettel schreiben, ups, habe ich es gesagt. Aber nein, aber da war ich, das war immer, bei diesen strengsten Lehrern habe ich am meisten gelernt. Später auch bei tiefsten Tiefgängen, da wo ich am meisten abhängig war von der Liebe Gottes, wo ich keine Antworten mehr hatte, was Marcel Aydinovich lösen kann, habe ich am meisten im Glauben gelernt, weil der Glaube bewährt sich in der Not. Und da zeigt sich auch, woran ich glaube. Vor allem an wen ich glaube. Und auch hier, wenn es gerade so ist, dass du ausharren musst, weil du unter der Last stehst, dafür hat Jesus ja auch etwas geschaffen. Er hat die Versprechen gegeben, ich bin bei dir. Aber er hat auch gesagt, ich gebe dir eine Gemeinde. Du stehst nicht allein. Ich gebe dir eine Gemeinde, die für dich beten kann. Gläubige Geschwister, die nicht besser sind oder keine Not hätten. Aber eine Gemeinschaft in Christus, die Einheit hat, die einer den anderen höher achtet als sich selbst, oder das Gesetz Christi in Galaterbrief einer den anderen das Last trägt. Und das können wir immer im Gebet. Und das bewährt uns. Und diese Bewährung führt dann zur Hoffnung, weil man in dieser Zeit erkennt, wie groß Gott ist. Ich bin ehrlich, das habe ich oft erst im Nachhinein erkannt, wie groß dieser herrliche, wunderbare Gott ist. Wie er immer rechtzeitig kam, ja, das kann ich bestätigen, auch wenn es sich in diesen Momenten nicht rechtzeitig angefühlt hat. Aber er hat es getan. Und er war da. Und es führt zur Hoffnung, nämlich die nächste Krise, die nächste Bewährung oder das Ausharren, weiß ich doch, wie groß dieser Gott ist. Darum ist es ja so wichtig, dass wir voneinander hören, dass wir Gott rühmen, loben und preisen in dem, was er bei uns getan hat. Und das ist auch das. Und dann kommt diese Liebe Gottes. Ne? Durch und ausgegossen ist die Liebe in unseren Herzen. Das griechische Wort ist eigentlich überfüllen. Es läuft schon über. Er hat uns etwas gegeben, was ich die stärkste Waffe des Evangeliums nehme. Wir haben die Liebe Gottes. Und wenn du wissen willst, was Liebe ist, dann guck dir 1. Korinther 13, 1 bis 13. Da geht es nicht um Mann und Frau und Hochzeit. Da geht es um Gemeinde. Da geht es um die Liebe Gottes. Und genau das ist diese Liebe. Sie erträgt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles nicht. Sie glaubt alles jedem Menschen, sie glaubt alles Jesus, sie hofft alles auf Jesus und sie erduldet alles wegen Jesus. Da ist klar im Blick, hat der Paulus, um wen es da geht. Aber diese Liebe ist ausgegossen. Und Jesus hat es so schön mal gesagt in Johannes 13, 34, an der Liebe werdet ihr sie erkennen. Nicht an unserem Gottesdienst. Nicht, ob ich das jetzt heute rhetorisch super mache oder nicht, keine Ahnung. Sondern es geht auch nicht darum, um unser Gebäude, sondern ob wir anfangen, diese ausgegossene Liebe, und ich sage es mal in dem Begriff, im Kontext, fließen zu lassen. Untereinander, miteinander. Aber vor allem auch für die Menschen, die Jesus nicht kennen, die da draußen sind. Wir haben von der Not gehört, was passiert, wenn man Jesus nicht kennt. Und das ist die dringende Botschaft des Evangeliums. Darum raus damit. Das ist gut. Das sollen die Leute erfahren. Was die Leute mit der Botschaft machen, das ist ihr Problem. Aber wir müssen die Leute zumindest informieren, welche Gefahr da ist. Und das ist die Klarheit des Evangeliums. Jesus hat nie was anderes gesagt. Ausgegossen, voll damit. Und wenn du gerade dich nicht voll fühlst in der Liebe, dann lass dich füllen von ihm. Weil Jesus ist der, der gibt. Gibt, gibt und gibt. Und es gibt keine Begrenzungen, schon gar nicht beim Thema Liebe. Jesus füllt uns immer wieder auf. Und dann erklärt er nochmal, wie die tiefe Liebe Gottes ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen mag vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Denn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Das ist das, was Jesus getan hat. Und es wird so schön beschrieben, als wir noch hiermit versöhnt, das meint austauschbar, ne? Das heißt eigentlich ausgetauscht, versöhnt. Er hat es bezahlt, er hat diese Schuld übernommen, ich habe es schon angesprochen. Und dann finde ich das so schön, da gibt es den Christus, als wir noch kraftlos waren. Das hört sich so an, ja, ich muss mal wieder in die Muckibude gehen, dass ich ein bisschen kräftiger bin. Kraftlos, das griechische Wort ist Athenon und das meint eigentlich, da ist nichts, was liebenswürdig ist. Da ist nichts, was man lieben kann. An dieser Stelle habe ich immer gern das Bild vom Nacktmul. Das ist ein Tier. Sieht furchtbar hässlich aus, ohne Fell. Kann man nicht streicheln, nicht mal essen. Aber das ist immer das Bild, was ich da vor Augen habe, weil das ist schon, ui! Also, das zu lieben, wow. Und so war der Zustand. Da war nichts. Du konntest auch nichts. Egal, was du an Schulbildung, an Reichtum, egal, was du an Erfahrung mitgebracht hast, es war nichts da, wo man sagen könnte, wow, okay, der hätte es verdient. Als wir noch kraftlos, nicht liebenswürdig waren, ist er für die bestimmte Zeit für Gottlose gestorben. Wir haben es dann im Text sogar für seine Feinde. Das ist die Liebe Gottes. Wer würde denn für seine Feinde sterben? Ich hoffe, ihr habt keine. Wer würde denn für jemanden sterben, der absolut nicht liebenswürdig ist? Wir haben schon Schwierigkeiten mit Sympathien und allem manchen gegenüberzutreten. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auch füllen lassen von Gott und seinem Wort. Dass er bestimmt, was Liebe ist. Und das finde ich so schön, dass das hier so ausführlich gehandhabt wird, dass er sagt, Gott erweist seine Liebe. Das hat er schon getan. Wir fragen immer, was tust du noch für mich, Gott? Was kannst du heute für mich tun? Und dann sagt Jesus, ich habe eigentlich alles schon getan, damit du jetzt leben, ich gehe mal einen Schritt weiter, überleben kannst. Ich habe an Weihnachten angefangen, bin ans Kreuz gegangen. Ich habe dir den Heiligen Geist geschenkt, wenn du mir vertraust und mit mir lebst und glaubst, hast du das. Du hast alle Voraussetzungen, aber ich bin trotzdem noch da. Und ich sehe dich trotzdem. Und das ist so schön. Und das ist diese tiefe Liebe Gottes, die er hat. Gott aber weist seine Liebe zu uns darum, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und er hat es durch sein Blut gerechtfertigt. Ja, es musste Blut fließen. Es musste Jesus Blut fließen, als das perfekte Lamm Gottes. Makellos. Wurden am Ende nicht mal die Knochen gebrochen, wie man es beim Passahlamm auch nicht darf. Und er ging an dieses Kreuz, weil er sagt, ich übernehme das für dich. Stellvertretend. Es ist so schwierig, das manchmal zu begreifen, warum hat Gott das gemacht? Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wenn ich es nicht begreifen kann, kann ich es nicht annehmen, dann kann ich es auch nicht glauben. Aber lass es doch einfach mal auf dich wirken und auf dein Leben, was es bedeutet, dass Christus für mich gestorben ist und auferstanden. Dass Christus das bezahlt hat, diese Schuld bezahlt hat, die ich nicht bezahlen konnte. Und dass wir jetzt versöhnt sind und nicht mehr unter dem Zorn. Aufgrund unseres Existenz stehen wir automatisch unter dem Zorn. Aufgrund von Jesus' Liebe sind wir nicht mehr unter dem Zorn Gottes, sondern für die Ewigkeit bestimmt. Und auch hier, an Weihnachten begann es, dass Jesus eine Geschichte geschrieben hat, wo er gesagt hat, das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt noch. Oder deine Lebensgeschichte geht gut aus. Und das sollten wir immer im Blick haben, egal was noch kommt, egal welche Höhen und Tiefen du gerade hast, Gott gibt Perspektive. Denn dieser Gott hört nicht auf zu lieben. Und hier haben wir nochmal, wir waren nicht liebenswürdig, wir waren gottlos, wir waren sogar seine Feinde. Und jetzt die Frage heute Morgen an dich, an diesem Weihnachtsgottesdienst, warum glaubst du, oder warum ist es vielleicht gerade eine Situation, dass die Liebe Gottes aufhört, hier und jetzt, weil ich es jetzt nicht mehr spüre, weil ich es gerade nicht mehr erkenne. Die Liebe Gottes hört nicht auf. Und das finde ich dann so schön, denn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Und dieses Soteria im Griechischen ist wirklich die Rettung. Da geht es wirklich um Lebensrettung. Einerseits für die Ewigkeit, Aber ich möchte es immer wieder auch in unser Leben reinprojizieren. Auch vor uns selber müssen wir manchmal gerettet werden. Vor dieser Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, vor dieser Lieblosigkeit. Und ein Leben kann ganz furchtbar sein, wenn wir bitter werden. Ein Leben kann ganz furchtbar sein, wenn wir voller Hass sind, voller Abneigung. Und auch da, jetzt hier, rettet Jesus, wo er sagt, ja, ich weiß. Ich weiß, es tat weh. Ich weiß, es war unangenehm. Und ich weiß, man hat es dir wahrscheinlich auch nicht leicht gemacht. Aber ich bin da, schau auf mich. Und jetzt kommt dieses Aufschauen auf Jesus. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und jetzt kommt dieses berühmte Rühmen, Gott rühmen. Wie rühme ich denn Gott? Wir können das immer machen mit Psalmen und Liedern, finde ich wunderbar, machen wir weiter. Aber Gott rühmen hat natürlich eine andere Dimension. Es geht ums Handeln. Es geht ums Leben. Das, was ich erkannt habe, mache ich. Und wenn Jakobus schreibt, werde zum Täter des Wortes, dann meint Jakobus natürlich die tiefe jüdische Denkweise, das, was ich verstanden habe, danach handle ich. So spricht Jesus auch immer, das ist der Schlüssel für Jakobus. Er sagt nicht, du musst was tun, sondern er sagt, hey, wenn du sagst, du glaubst an den Vater, an die Liebe, an die Erlösung, wo zeigt sich das? Was ist die praktische Seite? Und das ist typisch jüdische Denkweise. Ich habe was verstanden, also handle ich danach. Wir haben heute immer viel verstanden, aber danach handeln, das ist, ja, Theorie super. Gott rühmen, und da möchte ich am Anfang und auch zum Abschluss kommen, ist meine provokative Frage. Lebst du für die Ewigkeit oder für die Hölle? Leben wir fleischlich oder geistlich? Leben wir aus der Beziehung heraus zu ihm, in der Hoffnung, in der Liebe? Und gerade an Weihnachten dürfen wir daran gedenken, oder leben wir für die Nichtigkeiten dieses Lebens? Was dominiert dich im Alltag? Arbeit? Alles gut und wichtig. Wir müssen arbeiten im Schweiß des Angesichts. Das hat Adam damals versaut. Da hat Arbeit im Garten Eden noch Spaß gemacht. Das macht es heute nicht mehr immer. Aber was dominiert dich? Was hält dich im Griff? Was ist ewig und was ist nicht ewig? Und ich glaube, dass der Teufel, und auch er ist in der Bibelrealität, oft auch eine Sache geschaffen hat, nämlich Luxus. Wir sind abgelenkt durch Luxus. Es geht ums Materielle. Was kriege ich, was habe ich, was kann ich haben? Und dann kommt das Nächste. Dann ist Rühmen, dass andere Menschen mich anerkennen, loben und preisen. Aber all das ist nicht das, was Gott ist oder ausmacht. Und Gott rühmen heißt, wir fangen an, ihn zu loben und zu preisen mit unserem Leben. Für was oder für wen lebe ich? Und es fängt hier bei uns an. Und es darf rausgetragen werden in eine Welt, und ich habe es gestern schon kurz angesprochen, die gerade die Hoffnung verliert. Die dachte, alles ist gut. Plötzlich haben wir Krieg. Plötzlich ist eine Inflation. Plötzlich ist alles andere gefährdet. Und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Geht ja so Schlag auf Schlag. Ne? Corona haben wir so gerade so überstanden. Und jetzt kommt die nächste Krise in Europa. Und es ist eine weltweite Krise, machen wir uns nichts vor. Wir wissen jetzt auch nicht, wie China demnächst mit Taiwan noch handelt. Und was machen wir dann? Zu wem gehen wir dann? Wer ist unser Vorbild? Wer ist unser Halt? Ich möchte euch einladen, halte an Jesus fest, hoffe auf ihn und gedenkt daran, wie tief seine Liebe ging an Weihnachten und dass er da ist und dass wir ihn rühmen mit unserem Leben. Das haben wir so schön in unserer Gemeindewerte auch zusammengefasst, Menschen einzuladen zum liebevollen Handeln, zu ermutigen. Und nichts anderes macht doch Jesus. Er ermutigt uns immer wieder. Ich weiß, es ist hart. Bleib dran. Ich habe dich schon geliebt, als sich niemand geliebt hat. Ich habe dich schon gesehen, als sich niemand gesehen hat. Ich habe dich nie aus dem Blick verloren. Und der Grundsatz, das war das, was Jesus an Weihnachten geschaffen hat. Und wir dürfen es heute glauben und leben. Und zum Abschluss, Bedrängnis, Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist der Zustand, ist, nicht könnte, kein Konjunktiv. Das ist Fakt. Lass es uns leben, gerade an Weihnachten, gerade in dieser Zeit. Und ich weiß nicht, was 2023 kommt. Ich möchte auch nicht vorgreifen. Am 1. Januar haben wir noch einen Gottesdienst um 10. Aber wir dürfen jetzt schon dran denken, Christus geht mit uns, Christus ist bei uns. Und Christus ist der Herr. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass deine Liebe so groß ist und dass du diese Liebe schon erwiesen hast. Du hast alles möglich gemacht, dass wir eine Beziehung mit dir haben dürfen. Du hast alles möglich gemacht, dass wir gerettet werden. Du hast alles möglich gemacht, dass wir auch hier in diesem Leben schon Dinge angehen dürfen, ändern dürfen, uns verändern lassen in deiner Liebe. Und im Prinzip wäre das mehr als genug und trotzdem bist du da in unserem Alltag. Du bist der allsehende Gott, die Jahreslosung für 2023. Du bist der mich nie aus den Augen verliert. Du bist der mich liebt und der mich rettet. Rettet vor der Hölle, rettet manchmal auch vor mir selber, rettet vor Lieblosigkeit. Danke für deine Treue und Geduld, danke für deine Gnade und danke, dass du der Herr bist, der das Nichtseiende gerufen hat und sagt, ich rufe dich heraus und du bist mein Kind. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Danke dafür, Jesus. Amen.